Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.
Ja, moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands, zum großen Saisonrückblick 2020. 17 Rennen, 23 Fahrer, 5 unterschiedliche Sieger, einen neuen alten Weltmeister. Viel ist passiert, über das wir reden müssen, aber nur einer hat auf diesem Planeten einen so kongenialen Kollegen wie ich. Das bin nämlich ich. Und dieser Kollege sitzt gerade auf der anderen Seite von meinem Telefon zugeschaltet aus München. Moin, Flo.
Servus, Basti. Ja, du hast recht. Kongenial natürlich wie immer. Also so viel Selbstbeweihräucherung in einer Anmoderation hatten wir auch noch nie. Also ich hoffe, wir leiden noch nicht an Höhenflug. Liebe Instagram-Follower und Hörer, bitte schreibt uns, wenn wir euch zu angestrengt werden. Aber ja, es ist die Liebe und der Spaß an der Formel 1. Und dieses Jahr war, du hast es gerade schon angesprochen, ein ganz besonderes Jahr. Ich meine, 17 Rennen, eigentlich hätten es ein bisschen mehr sein sollen. Nächstes Jahr wären es sogar noch mehr, als es dieses Jahr hätten sein sollen. Oh Gott, mit 23 ja. Stück, ja. Aber ja, Corona hat natürlich einfach da voll zugeschlagen, auch bei der Formel 1. Wir hatten es letzte Woche schon mal kurz angekündigt, dass wir trotzdem, ja, glaube ich, uns einig sind, was die Formel 1 da auf die Beine gestellt hat, dass sie uns eben trotzdem diese 17 Rennen schenken konnten, ja, die wir irgendwie zu Hause am Fernseher anschauen konnten, uns die eine oder andere Quarantänestunde versüßt haben. Da sind wir sehr, sehr, sehr happy drum und sehr, sehr froh. Und das freut uns natürlich auch, weil wir diesen Podcast trotzdem dieses Jahr dann dementsprechend intensiv betreiben konnten. Ja, oh ja, und wir haben euch ja, um damit einzusteigen, wir haben euch ja Thesen auf Instagram geschrieben, die ihr kommentieren könnt, und so wollen wir dieses Jahr mal unseren Saisonrückblick machen. Das heißt, wir werfen eine These in den Raum, quatschen drüber und erzählen euch natürlich auch, was auf Instagram passiert. Das heißt, was ihr darüber denkt. So können wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen darüber ausdiskutieren, Basti. Und ich hoffe, dass wir auch nicht die ganze Zeit einer Meinung sind, aber ich denke, das wird schon klappen.
Ja, wollen wir doch einfach mal mit einer einfachen These reinstarten, und zwar die Behauptung, dass war der leichteste WM-Titel für Mercedes. Also gemeint ist natürlich der leichteste, den sie in der letzten Dekade bekommen haben. Und ich sag mal die nackten Zahlen nur mal, ja. Lewis Hamilton hatte 11 Siege. Im Vergleich 2019 waren es auch 11. Valtteri Bottas hatte 2 Siege. 2019 waren es 4. Also bei ihm leichtestes Gefälle. Auch Max Verstappen 2 Siege. Dafür hatten wir aber eben auch noch Sergio Perez und Pierre Gasly als Sieger. War es nun ein leichtes Jahr für Mercedes oder haben es die anderen ihnen nur leicht gemacht? Das ist, glaube ich, die Hauptfrage, die man sich da stellen muss, weil klar, haben sie dominiert. Lewis Hamilton ist wie viele Rennen vor Schluss Weltmeister geworden? 3 oder 4? Es war auf dem Papier leicht, aber ich glaube nicht, weil sie im Endeffekt so richtig dran schuld sind, sondern weil halt die anderen zu viel liegen lassen haben. Wie siehst du das?
Ja, also da glaube ich ehrlich gesagt, leicht ist immer schwer gesagt. Also sie haben natürlich auch mit dem DAS-System, das eben speziell für die Temperatur in den Reifen sorgt, immer wieder Tricks auf Lager und sind so anderen immer wieder ein Stück voraus. Ich glaube, die Leistung, das muss man ganz klar sagen, eines Lewis Hamilton und eines Valtteri Bottas, die muss man so ein bisschen abwägen in so einem Jahr wie diesem. Weil ich glaube, Lewis hätte auch Weltmeister werden können, wenn er ein bisschen weniger Leistung gezeigt hätte. Also der holt ja immer noch mal deutlich mehr raus. Das zeigt ja auch dieser Vergleich zwischen Bottas und Hamilton. Und ich glaube, Mercedes hat da einfach zum einen Glück, dass sie einen sehr, sehr guten Fahrer haben. Zum anderen haben sie aber auch die Entwicklung wieder in die richtige Richtung geschoben. Und dementsprechend ist es, glaube ich, hinten raus leicht, wenn man einen gewissen Puffer aufgebaut hat. Aber das ist, glaube ich, immer so ein Stück weit die zweite Saisonhälfte. Also wenn du einfach schon mal wirklich wenn du dir Fehler erlauben kannst, ne, weil du einfach schon gut vorgearbeitet hast. Also ich glaube, dass dass es dieses Jahr vielleicht ein Stück leichter war, weil die anderen einfach ein bisschen mehr Probleme hatten, beziehungsweise auch so ein bisschen mehr gegeneinander gekämpft haben. Also wenn du hinten nur ein starkes Team hast, das dich angreift, wie jetzt, sage ich mal, ein Red Bull, ja, mit 2 guten Fahrern, das wäre natürlich das Optimale, dann wird es schwer für Mercedes oder schwerer für Mercedes. Da du aber mit einem Alex Albon überhaupt keine Konkurrenz hast, ja, also hast du ja nur einen starken Fahrer und das Max Verstappen, und ein Fahrer kann nun mal gegen 2 Mercedes-Fahrer wenig ausrichten. ja, dementsprechend würde ich behaupten, dass es dieses Jahr ein Stück weit leichter war, unter diesen besonderen Umständen vor allem.
Ja, also ich finde, du hast schon vieles gesagt, wo auch ich zustimme. Ich habe auch da mal wieder ein paar schöne Zahlen mitgebracht. Also grundsätzlich muss man differenzieren, glaube ich, zwischen der Fahrerweltmeisterschaft, die Lewis Hamilton mal wieder dominiert hat, und da kommt einfach momentan keiner ran. Keiner hat dieses Gesamtpaket zwischen dem fahrischen Talent als auch dem guten Auto.
Ja.
Aber die Konstrukteursweltmeisterschaft, die ist halt wirklich von einem ganz anderen Stern gewesen, beziehungsweise auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Ich kann Metaphern einfach nicht. Ich bin einfach so ein Loser. Aber so, da habe ich jetzt mal zwei Zahlen mitgebracht. Valtteri Bottas hat 223 Punkte gemacht.
Mhm.
Max Verstappen 214. Das heißt, Bottas hat nur 9 Punkte mehr geholt.
Ja, super eng.
Und da ist halt genau das, was du gerade gesagt hast. Es fehlte da einfach der zweite Fahrer. Und mit einem zweiten Fahrer auf gutem Niveau, hallo Sergio Perez, dann wäre für Mercedes der Konstrukteurstitel, glaube ich, schwer geworden. Ich glaube, sie hätten ihn bestimmt noch gekriegt, aber er wäre schwer geworden. Vergleiche ich mich mal diese 9 Punkte, die Max Verstappen weniger geholt hat. Max Verstappen ist insgesamt 5-mal ausgefallen, Valtteri Bottas nur 3-mal. Es ist natürlich klar, es sind ja mal die einzelnen Rennen und dann sind halt gewisse Malheurs, die dann passieren. Ich sage jetzt nur Bahrain, diese Reifenpanne, wo er dann mit dem alten Satz dann durchgefahren ist, gefühlt. Aber trotzdem, Max Verstappen ist 2-mal mehr ausgefahren, hat am Ende trotzdem nur 9 Punkte weniger und ist in dem vermeintlich schlechteren Auto unterwegs gewesen. Wenn du jetzt als zweiten Fahrer neben Verstappen nicht einen Alex Albon gehabt hättest, sondern eben vielleicht Sergio Perez. Und der hätte dann eben den Unterschied gemacht, der dann mehr Punkte reinbringt. Ich glaube, dann wäre wirklich der Konstrukteurstitel für Mercedes schwer geworden. Und dann hätten wir da auf jeden Fall mehr Spannung gehabt. Ich glaube, die Fahrerweltmeisterschaft, ne, da hättest du Max Verstappen ins zweite Mercedes setzen müssen. Ich glaube, dann wäre es spannend gewesen. Deshalb, es war, glaube ich, einer der leichteren Titel für Mercedes. Aber ob es der leichteste war, lässt sich schwer sagen.
Ja, also können wir mal gucken.
Würde ich verneinen.
Wir können ja mal gucken, was auf Instagram los gewesen ist. Anton Höfler hat zum Beispiel geschrieben, Mercedes hat hart gearbeitet. Der Red Bull war diese Saison nicht schlecht und die Upgrades für 2020 waren notwendig. Für das Team Mercedes war es nicht einfach. Vielleicht hatten sie zwar auch ein wenig Glück, dass Albon so wenig Punkte geholt hat und auch Verstappen als Pechvogel viele Punkte liegen gelassen hat. Andernfalls wäre die Konstrukteursmeisterschaft auch spannender gewesen. Und das ist eigentlich genau der Punkt. Also, dass eben Albon so wenig Punkte geholt hat, du hast es gerade schon gesagt, das entspricht ja genau dieser Meinung auch. Also diese Problematik, wenn du nur einen guten Fahrer hast, der wirklich Punkte holt, dann kannst du natürlich einfach kaum angreifen, ja. Und was so ein bisschen, finde ich, dem Red Bull in die Karten gespielt hat, war ein sehr schwacher Bottas dieses Jahr. Also ich finde, Valtteri Bottas hat dieses Jahr, das hat man auch vor allem in diesem direkten Vergleich mit George Russell gesehen. Da kommen wir später noch, glaube ich, ein Stück weit drauf zu. Also, wie jemand, der gerade erstmal seit kurzem in der Formel 1 ist, das erste Mal in diesem Auto sitzt, da reingeworfen wird, ein Valtteri Bottas, der dieses Auto seit Jahren fährt, und dann wirst du so deklassiert von so einem jungen Fahrer, das ist schon ein Armutszeugnis. Und da muss ich wirklich Bottas hart in die Kritik nehmen. In meinen Augen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du da ein bisschen softer mit ihm umgehst, aber ich fand, das war so ein Signal, so Bottas ist einfach nicht, der ist kein Spitzenfahrer. Und ich glaube, dass das auch, dass die Zukunft von Bottas wirklich am seidenen Faden hängt, was die Saison 2021, also beziehungsweise ich glaube nicht, dass er einen Vertrag über 2021 hinauskriegen wird. Da werden wir nichts sehen.
Ja, du hast jetzt alles schon vorweggenommen, was ich sagen wollte, kann ich nichts hinzufügen. Wir hatten in letzter Zeit viel über Bottas gesprochen. Er war lange ein Talent, konnte aber dieses Talent in einem Spitzenteam nicht umsetzen. Und was ich aber interessant finde, was zum Beispiel auch der Oscar bei Instagram schreibt, was heißt leicht, also bezogen eben auf den WM-Titel. Auf der Strecke bestimmt, da konnte keiner Mercedes was erreichen, wenn nicht irgendwas schiefgegangen ist. Auch das stimmt. Aber wieder einmal so ein starkes Auto überhaupt auf die Strecke zu setzen, ist bestimmt nicht so einfach. Vor allem mit DRS, was sich noch zusätzlich zu einer generell sehr starken Auto entwickelt haben. Genau, das ist es aber auch, das darf man nicht vergessen. Allein diese Idee mit dem DRS, das zeigt ja, dass auch bei Mercedes immer noch der Hunger da ist. Und ich glaube, das ist eigentlich die größte Herausforderung für alle anderen Teams. Nicht einfach nur zu warten, dass irgendwann auch ein Hamilton aufgibt, sondern dass du einfach gegen ein Team antrittst, was halt immer noch hungrig ist. Auch Toto Wolff hat jetzt wieder verlängert. Wo eigentlich hatten wir schon gefühlt gedacht,
ganz kurios,
der gibt jetzt auf, der ist durch, der ist satt. Nee, der hat immer noch Bock.
Ja, 3 Jahre macht er weiter und das ist natürlich auch ein starkes Zeichen. Ich glaube auch, dass da so ein bisschen dieses Thema Lewis Hamilton mit reinspielt. Also ich kann mir vorstellen, dass Lewis, der hat jetzt auch vor kurzem seine Verlängerung bekannt gegeben, seinen neuen Deal. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Toto und Lewis so, komm, wir machen beide weiter, weißt du? Also unter der Bedingung machen wir es beide. Könnte ich mir vorstellen.
Wir warten ja noch auf die Jahre, ne? Wir wissen es ja noch nicht, wie lange Hamilton macht.
Genau, wir wissen noch nicht, wie lange Hamilton macht. Aber ich glaube, dass natürlich auch dieses Toto als Teamchef für Lewis sehr wichtig ist. Ja, weil die beiden einfach ein eingespieltes Team sind. Die funktionieren miteinander. Und ich glaube, hätte Toto aufgehört, hätte Lewis sich das vielleicht auch nochmal überlegt. Ja? Also, ich glaube...
Du meinst, dann hätte er aufgehört?
Naja, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass die zwei halt einfach, dass die so eingespielt sind und dass diese beiden Vertragsthematiken jetzt plötzlich zur gleichen Zeit kommen, ist doch auch irgendwo ein Zeichen. Also, die werden sich schon irgendwo abgesprochen haben. So, komm, du machst weiter, okay, zack, komm, bin ich auch dabei. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Lewis hätte aufgehört, wenn Toto gegangen wäre, ja, weil ich glaube, Lewis fehlt noch dieser eine 8. WM-Titel, ja, so dieses einfach diesen Rekord von Michael Schumacher zu brechen. Ich glaube, das fehlt ihm noch so, um in die Geschichtsbücher, sage ich mal, endgültig seinen Stempel zu setzen und die Titelseite zu bekommen, sagen wir es mal so. Aber ich glaube schon, dass Toto da ein wichtiger Baustein ist in dieser Personalie Hamilton. Ne?
So, jetzt musste ich glatt niesen.
Gesundheit.
Nee, ich bin bedingt bei dir. Also ich glaube schon, dass das wichtig ist für Hamilton in Sachen Chemie. Also Hamilton hätte auf jeden Fall dieses nächste Jahr noch gemacht. Ich glaube, dann hätte er aufgehört. Das ist meine feste Meinung. Da aber, so wie du gerade gesagt hast, Toto jetzt 3 Jahre verlängert hat, glaube ich, könnte das auch ein Grund sein für Lewis, auch diese 3 Jahre mitzumachen. Man darf aber nicht vergessen, im 3. Jahr wäre der junge Mann 38. Ich weiß gar nicht, wie alt der älteste Formel-1-Rennsieger oder Weltmeister je war.
Naja, früher waren die viel älter. Vorsicht, also da müssen wir ein bisschen, zu Zeiten von Hunt und Co., da waren die alle irgendwie 40. Ja, also dementsprechend, ich glaube nur, dass es heute natürlich ein anderes Niveau ist. Ja, also natürlich sind die Autos...
Vielleicht ist es nicht vergleichbar. Vielleicht ist es nicht vergleichbar, aber ich wäre jetzt echt schon gespannt, beziehungsweise bin skeptisch, ob Lewis Hamilton mit 38 noch fährt. Aber hey, das ist eins von diesen vielen Themen, die werden wir eigentlich in einem Jahr beurteilen. Mhm. Weil ich persönlich glaube, er wird in einem Jahr den Rosberg machen und nach dem 8. Titel sagen, oh Leute, wisst ihr was? Hollywood. Ein Team dürfen wir übrigens nicht vergessen. Das wird natürlich noch nachher in unserem Rückblick nochmal thematisiert. Aber wen wir natürlich als Konkurrenz zu Mercedes dieses Jahr stark vermisst haben, das waren halt die roten Racer aus Italien, wo ja im Endeffekt das Urteil, wo wir ja bis heute nicht wissen, was da im Detail drin war, aus den Tests Anfang des Jahres, wo ja dann die Motorleistung auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist, die haben natürlich gefehlt. Mhm. Und das war immer noch eine Sache, die in den letzten Jahren einen Unterschied gemacht hat. Es gab halt Red Bull-Strecken, es gab Ferrari-Strecken, alle Strecken waren irgendwie Mercedes-Strecken, aber das war halt das, was, glaube ich, auch so dieses Gefühl, so rückblickend, ein bisschen erzeugt, dass der Titel für Mercedes leicht war.
Weil die Konkurrenz sich nur noch auf Red Bull beschränkt hat, meinst du?
Nur auf Max Verstappen beschränkt
hat. Nur auf Max Verstappen beschränkt hat, ja, richtig, genau. So muss man es sagen.
Ja. Okay, kommen wir zur nächsten These, mein Lieber. Fand ich sehr interessant. Ich gebe zu, die habe ich aufgestellt, weil ich einfach mal gucken wollte, wie unsere Follower auf Instagram reagieren. Sie haben doch relativ schnell, glaube ich, mir zugestimmt. Ich habe einfach nichts Gegenteiliges gehört. Die These heißt, der McLaren war nicht das drittstärkste Auto. Also nochmal im Vergleich. Die Teamwertung, Mercedes vor Red Bull, vor McLaren, vor Racing Point. Und auch bei den Fahrern, da sah es nicht großartig anders aus. Da haben wir natürlich die Mercedes-Fahrer vorweg, dann Max Verstappen und Sergio Perez im Racing Point, aber dann auf Platz 4. Da sehen wir den ersten McLaren mit Sainz erst auf 6. Also nochmal bei den Fahrern, kommt erst Racing Point, Renault, dann McLaren. Bei den Teams kommt aber erst McLaren. So, deshalb ist eigentlich die entscheidende Frage, wer war denn jetzt eigentlich nun wirklich Best of the Rest? War das jetzt ein Fahrer?
Naja, ich würde sagen,
war das ein Auto? Wer war es?
Ja, das ist tatsächlich kurios zu sagen. Also, wenn man mal, wir müssen das, glaube ich, trennen, wie du es gerade schon gesagt hast, ne? Grundsätzlich mal. Also, lass uns mal rein über die Teams vielleicht vorher sprechen, ja? McLaren und Racing Point. Racing Point hatte die Problematik, dass sie natürlich gerade am Anfang der Saison viel Theater hatten. Thema Bremsbelüftung, ja. Da wurde hin und her diskutiert, ob die Bremsbelüftung vom Racing Point quasi kopiert wäre von der 2019er Mercedes.
Niemals.
Wie kannst man da drauf? Wir haben ja Fotos nebeneinander gelegt. Unglaublich, diese Ähnlichkeit. Was für ein Zufall. Naja, ja, in jedem Fall wurden ja dann auch 15 WM-Punkte abgezogen. Das würde bedeuten, dass Racing Point wieder vor McLaren landen würde. Also das heißt, wenn man jetzt mal rein die Performance auf der Strecke nimmt, ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, den Vorteil, den McLaren hatte, war das Thema Konstanz ein Stück weit und die Fahrerpaarung, ja. Also ein Lando Norris, ja, ist natürlich ein grandioser Fahrer, zum Beispiel, ja, als junger Fahrer. Und ich glaube, dass Lance Stroll, wenn man jetzt mal den Gegenpart bei Racing Point nimmt, nicht ganz so stark ist. Und wenn du zwei konstante Fahrer hast, zwei starke Fahrer, dann glaube ich, ist die Summe an Punkten natürlich deutlich, die Summe der Ausbeute deutlich besser, logischerweise. Und dementsprechend ist das Gesamtpaket, glaube ich, bei McLaren, was die Kombination aus Fahrer und Auto angeht, besser. Aber das Auto an sich ist in meinen Augen der Racing Point. Also, wenn man das mal so betrachtet. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also, ich bin ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht ganz so schlau draus geworden, weil man hat bei McLaren gemerkt, die hatten bei einigen Strecken schon irgendwie größere Probleme. Da sind sie gefühlt komplett aus den Punkten rausgefallen. Die Racing Points wiederum, die haben das ganze Jahr über versucht, dieses Auto zu verstehen, was ihnen Mercedes da vorne hoch... was sie entwickelt haben, was sie selber aus eigener Kraft gebaut haben. Und erst am Ende des Jahres kam so richtig der Durchbruch, aber auch da, du hast gerade schon gesagt, nicht bei Lance Stroll, sondern nur bei Sergio Perez. Mal im Vergleich, Stroll wurde 11. Sergio Perez 4. Ja. Und dazwischen liegen halt Fahrer, eben die beiden McLaren-Fahrer mit Sainz und Norris. Der McLaren hatte wirklich, ich glaube, der war ein sehr solides Auto. Er war aus meiner Sicht, glaube ich, 4., wenn nicht sogar nur 5. bestes Auto, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber das Team hatte die beste Fahrerpaarung der Saison. Und das ist wirklich eine Sache, die kann man denen auch nicht wegnehmen. Es war einfach nur genial. Also man hat irgendwie das Gefühl, die gehören zusammen, die arbeiten zusammen. Da ist einfach so ein perfekter Fit.
Genau,
deshalb
da war
schon fast schade, dass die auseinandergerissen werden.
Und die waren eher wie Geschwister, ja, anstatt Konkurrenten.
Ja,
also ich finde, genau. Norris und Sainz haben unglaublich gut harmoniert, auch in den Interviews immer, die man gesehen hat. Wahnsinnig sympathisch, die beiden. Die sind sich nicht gegenseitig auf den Keks gegangen. Die haben, wie du schon gesagt hast, die haben fürs Team, als Team gearbeitet. Und eben nicht dieses Gegeneinander-Schießen gehabt, ja. Wie dieses Theater, was wir bei Vettel und Leclerc oft gesehen haben, ja. Ich finde, das hat man jetzt bei Racing Point auch nicht gehabt, ja. Ich glaube, das liegt aber so ein bisschen halt auch daran, dass Perez wahrscheinlich sich nicht trauen würde, Lance Stroll groß anzugehen. Ja, muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Ja, und das Team, wenn das Team dem Papa gehört, dann wird auch das Team nicht großartig Kritik üben. Also das ist jetzt mal das, was man Red Bull vorwerfen kann. Die natürlich mit der Causa Albon, das haben die ja durch die Saison durchgezogen. Klar, die haben natürlich auch von Ferrari gelernt, was es bedeutet, wenn du frühzeitig das Fallbeil fallen lässt. Hm. Aber das ist natürlich auch ein komischer Stil. Und all diese schlechten Sachen, muss man so sagen, diese kritischen, diese negativen Sachen, die hast du halt bei McLaren nicht gesehen.
Ja.
Und ich persönlich muss sagen, ich freue mich bei McLaren auf die Zukunft. Weil sie haben ja die Anteile verkauft, frisches Geld geholt. Sie wollen ihre Fabrik in einem Lease-Back-Verfahren verkaufen und zurückleasen. Das bringt auch nochmal Kohle rein. Plus halt dieser dritte Platz in der Konstrukteurswertung. Also ich rechne nächstes Jahr stark mit denen. Also ich freue mich so sehr, dieses historische Team wieder zurückzusehen. Ich bin halt gespannt, wie es funktionieren wird von der Fahrerpaarung her. Nächstes Jahr haben wir neben Norris sitzt ja Daniel Ricciardo, der ja kein schlechter ist, um Gottes Willen. Also für mich auch einer der besten Fahrer im Feld. Aber der auch nicht mehr der Jüngste ist. Der hat jetzt schon viele Teams in der Vergangenheit jetzt gerade durchgemacht. Man kann gar nicht mehr sagen, auf welchem Qualitätsstand ist er, obwohl er eigentlich eine ziemlich gute Saison hatte. Also auch der gehört ja zu diesem Best-of-the-Rest-Fahrer, zu den Mittelfeldfahrern, die eigentlich keinen schlechten Eindruck hinterlassen haben.
Nee, ganz im Gegenteil. Was der aus dem Renault rausgeholt hat, das ist schon eine super Leistung gewesen. Und ich glaube, er tut dem Team, also er ist auf jeden Fall ein würdiger Ersatz für Carlos Sainz. muss man mal ganz klar so sagen. Ich glaube ehrlich gesagt eher, dass Carlos Sainz sich vielleicht zumindest auf kurze Sicht ins eigene Fleisch schneidet, indem er zu Ferrari geht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Ferrari nächstes Jahr, ja, ich würde sagen, das wäre was für unsere nächste These, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass Ferrari nächstes Jahr besser sein wird als McLaren. Aber gut, Vorsicht, wir werden es gleich nochmal besprechen bei unserer nächsten These. Aber ja, also Danny Ricciardo ist auf jeden Fall für mich jetzt vom Qualitätsstandard her schon ein würdiger Ersatz. Und ich kann mir vorstellen, dass auch diese Kombination Lando Norris, das wird das witzigste Fahrerduo, sag ich dir ganz offen.
Ja, stimmt, also, das witzigste
Lando
auf jeden
Norris,
Fall, ja.
Unglaublich cooler und witziger Typ, der nur Flausen im Kopf hat, ja. So, und Danny Ricciardo, der Honey Badger, ja genauso, ja, also die werden auf jeden Fall die Sympathieträger im Team sein, ja. Beziehungsweise die Sympathieträger im Grid, ja. Und das beides in einem Team, also ich glaube, die werden auch gut harmonieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei denen da irgendwie großen Krieg ausbricht.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Die Frage ist, ob da vielleicht eine Unzufriedenheit reinkommt, wenn da der Druck von außen zu groß wird, weil Racing Point, klar, die haben natürlich auch mit viel Kohle mit dem Aston Martin Neustart und dann auch noch mit Vettel, je nachdem wie Vettel da andockt, viel Konkurrenz. Renault wird, glaube ich, nächstes Jahr, ich meine, jetzt nehmen wir schon fast den Saisonvorblick vorweg, aber ich würde ein Thema würde ich schon noch anschneiden wollen. Renault wird, glaube ich, nächstes Jahr die große Wundertüte, weil Esteban Ocon, der sich schon in der zweiten Saisonhälfte gesteigert hat, konstanter wurde. Und daneben sitzt Fernando Alonso. Also das ist eigentlich auch eins von diesen Teams to watch nächstes Jahr. Da bin ich halt gespannt, ob Ricciardo, der ja trotz dem, obwohl es schon früh klar war, dass er geht, extrem gute Leistung gezeigt hat, wenn da jetzt ein Fernando Alonso kommt, der natürlich ein qualitativ guter Fahrer ist, aber auch da wäre die Frage, wie hält der noch mit? Ich muss einfach so sagen, auch da ist da das Alter, wie spielt das mit? Finde ich, wird eine sehr, sehr, sehr spannende
Paarung. Es wird auf jeden Fall eine der spannenderen Fahrerpaarungen, wo man, wie du sagst, ist die Wundertüte, wo man einfach nicht genau weiß vorher, wie werden die sich entwickeln.
Wollen wir noch kurz unsere User, was die dazu gesagt
haben, gerne,
zur Frage. Der McLaren war nicht das drittstärkste Auto. Leonardo 66 schreibt, McLaren hat viel aus wenig gemacht und nicht die ganze Saison das drittschnellste Auto gehabt. Das finde ich schön zusammengefasst.
Ja.
Viel aus wenig gemacht, das gefällt mir. Und einfach Benedikt schreibt, McLaren hat definitiv nicht das drittschnellste Auto, also er legt sich fest, jedoch die besseren und konstanteren Fahrer, die konstant in die Punkte gefahren sind.
Da stimme ich zu, voll und ganz.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Kommen wir zum nächsten Thema,
ja,
mein Lieber.
Vettel wird sich an den Kampf um Platz 10 gewöhnen müssen. Ich glaube, das ist eine der emotionalsten Thesen, ja. Und die haben wir natürlich auch bewusst ein bisschen forsch gestellt, ja. Weil natürlich auch viele Vettel-Fans uns hören und ja, weil es einfach natürlich spannend ist, weil das ist am Ende des Tages, ist wahrscheinlich der Großteil von euch Vettel-Fan und wir ja genauso ein Stück weit. Da muss ich ehrlich sagen, ja, fang du mal an, Basti. Ich will mal hören, was du sagst.
Ja, ich würde, glaube ich, erstmal kurz die Saison von Ferrari Revue passieren lassen.
Ja,
wir haben es ja eben schon angesprochen.
Ja.
Das eine war dieses Motorengate, was dann mit der FIA besprochen wurde am Ende der Tests, wo halt nie klar war, was war nun. Gerüchte sagen ja, sie haben halt irgendwie zusätzlich Öl in den Verbrennungsraum gebracht, dadurch mehr Leistung erzeugt, was aber, ich sag mal, aus so einem Grauzonenbereich hin zu verboten wurde. Und von heute auf morgen am Ende der Tests, also wo eigentlich alles schon abgeschlossen war und sie sahen in den Tests ja auch gar nicht so schlecht aus, ähnlich wie letztes Jahr, war auf einmal ihre Power weg. Auf einmal hatten sie den von mir mittlerweile liebevoll genannten Backstein im Wind, ein Auto, das mit auf viel Power ausgelegt war, mit viel Abtrieb, auf einmal ohne Power zu viel Abtrieb hatte und damit einfach nicht wettbewerbsfähig. Man hat halt gesehen, diese zusätzliche Downforce, die hat halt dafür gesorgt, dass im Laufe der Rennen die Reifen einfach zu schnell verschlissen sind. Der Ferrari war einfach nicht konkurrenzfähig. Das war das technische Problem.
Ja.
Auf der anderen Seite hatten sie halt schon früh die Causa Vettel einfach mal beerdigt. Schon vor Saisonstart war klar, Vettel wird über das Jahr hinaus nicht verlängert. Und man hat halt bei Vettel gemerkt, dass da in ihm irgendwie wissen, was kaputt gegangen ist. Also ich vermute mal, dass sein Leistungsverlust daher rührt. Also ich würde ihm gar nicht abschreiben, dass er ein schlechterer Fahrer geworden ist, sondern einfach, da ist ein bisschen was kaputt gegangen.
Na, da ist
es war die große Liebe, er wollte immer zu Ferrari und dann auf einmal so, bam, und ja, wir bleiben noch ein Jahr Freunde und danach hau ab.
Ja, und das war auch die Art und Weise, ne? Also wenn man bedenkt, lass uns mal ein paar Monate zurückspulen, wie es erst hieß, man, das wäre quasi einvernehmlich passiert und man hätte sich darüber,
genau.
Beide Parteien wären sich im Klaren gewesen, dass das nicht funktioniert, und Binotto hat dann noch groß geschwafelt. So, was für ein Schwachsinn, weil Vettel das am Ende dann ja auch dementiert, der gesagt hat, also ganz ehrlich, ich bekam den Anruf, danke, das war's. So nach dem Motto, ne? Und das ist natürlich eine Art und Weise, das macht dieses Ferrari-Team image-technisch wieder wahnsinnig unsympathisch. Also mein emotionaler Hang zu Ferrari ist mittlerweile so kühl. Also ich sehe da keinen, ich weiß nicht, ich habe da keinen, ich mag die nicht mehr. So ganz, um es ganz hart auszudrücken, ich mag die einfach nicht mehr.
Okay, so, finde ich interessant, ja.
So richtig, ja, so kacke, wie es klingt, aber ich mag die einfach nicht mehr, ja. Und ich muss sagen, ich war erst natürlich bestürzt, scheiße, Mensch, Vettel ist jetzt weg bei Ferrari. Man hat ihm das ja auch angesehen, wie am Boden zerstört er war. Vor allem, weil eben dieser Traum nicht aufgegangen ist, dieses Weltmeisterwerden mit Ferrari, so wie es sein großes Vorbild Michael Schumacher geworden ist. Andererseits hat sich nach einer gewissen Zeit rauskristallisiert, Mensch, eigentlich tun sie sich da, glaube ich, gegenseitig ein Stück weit einen Gefallen mit, weil es eben schon nicht mehr richtig funktioniert hat. Der Druck, der bei Ferrari aufgebaut wurde die letzten Jahre, der war einfach enorm. Man hat natürlich viel auch in Vettel reingesetzt, weil man wusste, okay, man hat hier einen mehrfachen Weltmeister, der muss das Team irgendwie mit nach oben ziehen, das hat nicht ganz funktioniert. Was, wie wir schon öfter besprochen hatten, auch so ein bisschen daran liegt, dass der Ferrari nicht perfekt auf Vettel zugeschnitten ist. Ja, also das ist ein Auto, das ist einfach nicht so gut auf Vettels Fähigkeiten passt. Dann der große Unterschied zu Charles Leclerc, das deprimiert natürlich auch nochmal ein bisschen. Was nicht daran liegt unbedingt, dass Vettel schlechter ist, aber Vettel braucht einfach ein Auto, das zu ihm passt. So, und am Ende des Tages, als dann diese fröhliche Botschaft kam, Aston Martin holt Sebastian Vettel, ich glaube, das war so dieser Lichtblick, so dieses, jetzt geht's aufwärts, vor allem, weil es ein Team ist, das nächstes Jahr im Zweifel, und jetzt kommen wir zurück zu unserer These, das ist ein Auto, was, glaube ich, besser ist als Platz 10. Also, wenn wir ein, den Vergleich kann man ganz einfach machen, wenn es ein Lance Stroll auf Platz 11 der Fahrerwertung schafft, dann wird es ein Sebastian Vettel in diesem Team. Und wir haben nächstes Jahr keine extremen Veränderungen, was die Autos angeht. Wir haben einen sehr großen, es wurde sehr viel eingefroren, was die Entwicklung angeht, damit man sich eben auch Geld spart und das in 2022 in das neue Reglement packen kann. Und dementsprechend glaube ich schon, das wird deutlich besser als Platz 10. Also ich glaube, wir werden Sebastian Vettel irgendwo bei 5, 6 um den Dreh. Das kann funktionieren.
Boah, nee, also so weit gehe ich nicht. Also das ist jetzt nicht allgemein irgendwie ein Rant auf Vettel, um Gottes Willen. Aber wir hatten es letztens schon mal angedeutet. Das bezweifle ich, dass es irgendwie 5, 6 Best of the Rest Dauerabo wird. Also wir haben es eben schon mal gesagt, McLaren hat mehr Kohle. Renault bekommt natürlich mit einem Fernando Alonso auch einen weiteren Pusher mit ins Team. Und Ferrari, klar, ist viel eingefroren. Im Endeffekt gibt es einen großen neuen Unterboden für alle. Da wird natürlich viel gearbeitet. Aber Ferrari kann jetzt im Winter ihre Fehlplanungen in Sachen Aerodynamik verbessern. Und da alle sowieso ein bisschen dran rumschrauben müssen, weil halt der Unterboden anders aussehen wird, weil dadurch weniger Abtrieb generiert wird. Ich glaube, das kann Ferrari von der technischen Seite in die Karten spielen, weil die immer noch eine relativ gute Entwicklungsabteilung haben. Also, ich sag mal, im Worst Case bleibt McLaren auf Platz 3, beziehungsweise bleibt weiterhin qualitativ so gut. Ferrari kommt wieder, das heißt, die werden wieder vielleicht sogar um auch Podiumsplätze kämpfen, und Renault kann sich stabilisieren und bleibt vielleicht sogar auf einer Auge mit Racing Point, später dann Aston Martin, und schon bist du auf einmal bei Platz 9 und Platz 10.
Ja, aber das ist, also, was du jetzt da in den Raum wirfst, deutet ja eine krasse Verschlechterung der Racing Point Pace, also der nächste Aston Martin Pace hin.
Nee, ich meine gar nicht, dass sie sich verschlechtern, sondern die Gefahr ist groß, dass ein Team wie Ferrari sich verbessert, und dann hast du halt Mercedes, Red Bull und Ferrari, dann sind auf einmal die ersten 6 Plätze weg. Und dann hast du halt, allein wenn nur McLaren, Aston Martin und Renault auf Augenhöhe sind, dann ist die Gefahr schon wieder da. Aber ey, das ist nur meine Meinung.
Wie ist eure Meinung? Elias hat geschrieben, nein, der Aston Martin ist, wie wir diese Saison gesehen haben, stark genug für Podestplätze. Es liegt an Vettel, wie er dieses Potenzial auf die Strecke bringt. Das ist eigentlich gerade der zweite Teil dieses Posts oder dieses Kommentars, finde ich sehr interessant. Es liegt an Vettel, wie er dieses Potenzial auf die Strecke bringt. Da sind wir bei dem Punkt. Ist denn deiner Meinung nach, Basti, der Racing Point beziehungsweise der Aston Martin nächstes Jahr, könnte der eher zu Vettel passen?
Ich glaube, dass sie sich Vettel anpassen werden. Grundsätzlich wird nicht so viel geändert werden können, weil du hast ja schon ein gutes Fundament. Aber ich glaube, im Gegensatz vielleicht auch zu Ferrari dieses Jahr, werden die bei Aston Martin nächstes Jahr ganz speziell auf Vettel gucken und ihm alles so zusammenbauen. Weil ganz ehrlich, es wäre ja schwachsinnig von Aston Martin, wenn sie sich irgendwie auf Lance Stroll fokussieren würden oder einfach so ein Random-Auto bauen, was zu beiden nicht ganz perfekt passt. Du musst dich auf den ehemaligen vierfachen Weltmeister konzentrieren. Ja. Deshalb, ich glaube schon, dass sie mehr in die Karten spielen, weil ich vermute mal, dass Ferrari dieses Jahr tendenziell schon eher ein Auto für Charles Leclerc gebaut hat. Was wir ja auch in den Ergebnissen gesehen haben. Also man hat nicht vergessen, Leclerc ist immer noch zweimal aufs Podium gekommen. Vettel ist einmal aufs Podium gekommen. Also es war ja nicht so, dass der Ferrari komplett Müll war. Er hat nur meist nicht funktioniert. Vereinzelt waren sie dann da. Übrigens, mal um noch ein bisschen Zahlenkunde reinzubringen. Am Ende der Saison 2020 steht Charles Leclerc auf Platz 8, 98 Punkte. Vettel Platz 13, 33 Punkte. Übrigens nur zwei Plätze vor Nico Hülkenberg. Aber andere Geschichte. Hätte Vettel ein ähnliches Potenzial abgerufen, das heißt eine ähnliche Punktausbeute wie Charles Leclerc, dann hätten die in der Konstrukteurswertung sogar McLaren den Rang ablaufen können. Dann wäre es super eng gewesen um Platz 3 bei den Konstrukteuren. Das heißt also, ich drehe mir natürlich die Zahlen ein bisschen hin und her, aber hätte Vettel eine ähnliche Leistung abgerufen wie Leclerc, dann würden wir jetzt ganz anders auf den Ferrari gucken und auch ganz anders auch in die Zukunft. Also.
Ja, mag sein. Ich glaube nur, dass der Kick mit Aston Martin, dass das schon auch nochmal was bringt.
Ja.
Also
ja.
Deswegen, also ich glaube, dass aus diesem ganzen Racing Point Aston Martin Team, dass da ziemlich krass gepusht, ich meine, es wird überall gepusht, keine Frage, ja, aber die wollen vorne mitspielen zu 100% und ich glaube nicht, dass die sich nach hinten orientieren werden nächstes Jahr. Du hast schon recht damit, da muss ich dir recht geben, dieser Gefahr, dass wenn Ferrari einen Schalter umlegt, dann sind sie eben mal weit vorne. Die Frage ist auch nächstes Jahr, wie gut kann Carlos Sainz das umsetzen, was Charles Leclerc dieses Jahr umsetzen konnte? Vielleicht auch mit ein bisschen mehr Konstanz. Da Charles Leclerc kommen wir gleich nochmal zu. Aber ja, also ich bin wahnsinnig gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall für Sebastian Vettel, um dieses Thema so ein bisschen abzuhaken. Ich freue mich, dass wir ihn weiterhin in der Formel 1 haben. Und ich bin natürlich wahnsinnig happy auch für ihn, dass er jetzt ein Team gefunden hat, wo er quasi wieder der Leader sein kann.
Ja, und ich zitiere nochmal den Elias 19.02 bei Instagram. Vielleicht wird es nicht Platz 10, aber er wird nicht ums Podium kämpfen. Das Auto und auch er selber, in Klammern Leclerc hatte ja viel mehr Punkte im selben Auto, sind nicht oberste Spitzenklasse. Das ist natürlich, das unterstreicht meine These, aber ich habe jetzt das eine, ich sag mal, negative Maximum gezeichnet. Auf der anderen Seite, wenn natürlich Racing Point, Aston Martin, die haben ja dann schon ein Jahr mehr Erfahrung mit halt diesem Mercedes-Copycat-Paket und natürlich diese Synergien. Da spielt ja auch ein bisschen auch ein Toto Wolff und auch der Daimler-Konzern im Hintergrund bei Aston Martin mit. Der ehemalige AMG-Chef ist ja der Aston Martin-Chef geworden. Da sind natürlich super viele Synergien, aber auch Know-how, auf das die jetzt zurückgreifen können. Also man darf ja nicht vergessen, Racing Point oder ehemals Force India, das war ja im Endeffekt ein klassisches Kundenteam, die so ein bisschen selber aufgebaut haben und sich quasi das ganze Know-how zusammengeholt haben. Jetzt ist es so, dass sie sich in einem Kosmos bewegen, eigene Fabrik und Know-how jetzt von woanders kriegen. Also sie müssen es nicht mehr einsammeln, sie haben es schon. Deshalb, es kann natürlich auch sein, dass die halt den nächsten Schritt machen und dann Red Bull so ein bisschen das Feld abgrasen. Also das ist ein anderes Extrem, was natürlich möglich ist. Und auf einmal sehen wir Sebastian Vettel irgendwie mit einem Dauerabo auf Platz 2 oder Platz 3. Das kann sein.
Ja. Und da stellt sich natürlich, wo wir gerade beim Thema...
Okay, wo bist du gerade ausgestiegen? Das war gerade dieses typische... Ja,
Er war schon in unserer nächsten These so geistig, so leicht. Sorry dafür. Weil wir gerade bei dem Thema Fahrer schon sind... würde ich sagen, sprechen wir mal so ein bisschen über die scheidenden Fahrer. Und da haben wir natürlich die These aufgestellt, viele Fahrer gehen zur Saison 2021, an sie erinnern wird sich keiner. Das finde ich auch immer ganz spannend, weil das zeigt natürlich, gerade bei scheidenden Fahrern ist es oftmals so, entweder sie gehen aus freien Stücken, weil sie, keine Ahnung, so und so viel WM-Titel gewonnen haben und gesagt haben, danke, ciao, ich mach den Rosberg. In dem Fall war das jetzt bei keinem so. Dieses Jahr, muss man sagen.
Also, ja, oder aus Altersgründen, das muss man noch mit reinziehen. Also so ein Barrichello, ja, so ein Massa.
Genau.
In 70 Jahren auch Kimi Räikkönen.
Ja, bei dem habe ich noch Hoffnung, dass der das noch, also der tauscht quasi direkt Formel-1-Auto gegen Rollator. Ja, das ist meine These. Naja, in jedem Fall, und da ist es natürlich auch ganz spannend, weil es gibt Fahrer, die trotz, ich sage mal in Anführungsstrichen, mittelmäßiger Leistung im Gedächtnis bleiben. Und dann gibt es Fahrer, die, ja, merkt man sich halt einfach gar nicht. Also ich glaube, so ein Kevin...
Julian Palmer,
es wurde jetzt, da würde ich gleich mal eingehen, Simon Cherry hat geschrieben, ich glaube, einen Magnussen wird man schnell vergessen, ähnlich wie einen Palmer, Sirotkin oder Guido van der Garde. Übrigens witzig, habe ich den Namen so lange nicht mehr gehört. Und
Guido van der Garde.
Da klingelt, da war ja mal was, Guido van der Garde, genau. Ich glaube mehr, dass ein Grosjean, ein Quirt in Schulungsvideos für F2-Fahrer auftauchen werden. Ich würde mal sagen, das war mit einem Augenzwinkern so nach dem Motto, guckt euch das an, so macht man es nicht. Ja, ich weiß nicht, also ich finde, Julian Palmer vergisst man zum einen mal nicht, weil wir ihn regelmäßig erwähnen, ja.
Absolut.
Aber der war natürlich einer der schlechtesten Fahrer ever. Sorry dafür.
Aber übrigens ein toller Experte, ne? Also bei F1 TV und ich weiß gar nicht, macht er für BBC. Als Experte finde ich den großartig, weil der relativ locker spricht. Also wer da mal Bock hat, sich auch mal englische Kommentare reinzuziehen, Julian Palmer ist eine Empfehlung. Also finde ich wirklich großartig. Aber lass uns mal ganz kurz nochmal die Namen nennen, bevor wir sie komplett vergessen. Also... Wir haben Kevin Magnussen, Romain Grosjean, die nächstes Jahr kein Cockpit mehr bekommen, Haas verlassen. Wir haben Kwiat, den wir ja, wahrscheinlich, ja doch, der Name war schon irgendwie besonders, aber auch der wird kein weiteres Engagement haben. Wir haben Alex Albon, auch da, das ist ja die letzte Personalie, ersetzt durch Sergio Perez. Mhm. Und natürlich steht auch hinter dem Namen Nico Hülkenberg ein Fragezeichen. Das war ja einer von den Fahrern diesen Jahres. Wo wir uns auch fragen werden wir diesen Namen in Zukunft in der Formel 1 wieder hören? Ich glaube, bei Hülkenberg können wir schon mal sagen, allein weil wir alle ja irgendwie so ein bisschen Hülk-Fans sind, den wird man nicht vergessen.
Nee, also ich glaube, Nico hat einfach schon, zum einen, es ist ein deutscher Fahrer. Deswegen haben wir den logischerweise schon mal ein bisschen mehr auf dem Schirm, glaube ich, als Fans, ja? Ja. Zum anderen hat es Nico geschafft, er war ewig dabei, also es ist einer der, das ist so ein Name, der rauschte so oft über den Bildschirm, dann hat er natürlich so, sag ich mal, so Pechsträhnen wie längste Fahrer ohne Podiumsplatz und sowas, also er hat ja quasi so ein bisschen so Negativtitel in Anführungsstrichen, dann dieser Einsatz dieses Jahr. Also wir dürfen nicht vergessen, Sergio Perez ist ausgefallen aufgrund einer Corona-Erkrankung und Nico ist da irgendwie innerhalb von 3 Stunden von dem Anruf bis zum Cockpit hat er da auch ein Qualifying, ohne irgendwie vorher zu trainieren, hat er da abgerissen. Und das war schon eine Wahnsinnsleistung, die er da gezeigt hat, finde ich. Also Hülkenberg...
Aber der Titel, den er für ewig tragen wird, ist doch auch Nico Hülkenberg, das ewige Talent. Hätte es für mehr gereicht? Also
ja.
Gefühlt, wenn er nächstes Jahr kein Cockpit hat, glaube ich, werden wir diese Frage nie beantwortet bekommen.
Ja.
Weil ob sich einer für 2022 zur großen Regelrevolution Nico Hülkenberg holt. Ich meine, Topfahrer, und ich glaube auch, dass der in einem Weltmeisterauto auch Weltmeisterchancen gehabt hätte. Aber sehen wir von ihm so eine Art Comeback wie bei Fernando Alonso?
Das große Problem, das ich bei Hülkenberg sehe, ist dieses, ich glaube, er würde nicht in einen Williams steigen oder in einen Haas, nee, weil er sagt, was soll ich da?
Was ich gut finde.
Was soll ich hinten rumfahren? Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Verstehe ich ihn? Also das heißt, er ist zu gut für ein schlechtes Team, aber die guten Teams, die fördern natürlich gerade mit Hinblick auf eine komplette Reglementänderung Richtung 2022 ihre eigenen Fahrer. Ja, also ein Red Bull, gut, der hat jetzt Perez frisch geholt, der war einfach ein bisschen frischer noch als Hülkenberg. Ich glaube, wäre das letztes Jahr gewesen, dann wäre die Chance eher 50-50 Hülkenberg oder Perez.
Ja.
Dadurch, dass Perez aber dieses Jahr gefahren ist, natürlich diese Erfahrungswerte dieses Jahr mitgenommen hat, war es natürlich
gut gefahren ist,
war natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der das Red Bull Cockpit kriegt, im Vergleich zu Hülkenberg relativ hoch. Und ich glaube einfach, dass gerade die Teams vorne dass die ja natürlich den Nachwuchs ranziehen wollen. Ja, auch ein Mercedes, die haben jetzt gerade zwei in Anführungsstrichen alte Fahrer. Ja, Bottas, Hamilton, die werden beide nicht mehr ewig machen. Bottas sowieso nicht, aber da kommt natürlich dann ein George Russell ins Gespräch, ja, der gezeigt hat, ja, ich kann das, ich bin gut in diesem Auto. Also dementsprechend glaube ich, dass es eng wird bei Hülkenberg. Aber es wird ein Fahrer sein, an den wird man sich erinnern. Also ich zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe mir auch noch gerade mal die Besetzung fürs nächste Jahr angeguckt und überlegt, wo sollte da übernächstes Jahr wer wegfallen. Also ich glaube, Perez müsste richtig krass ablosen bei Red Bull, damit sie ihm irgendwie nach einem Jahr absägen. Oder auch ein Sainz müsste vielleicht echt ein grottoides Jahr haben, aber ansonsten eigentlich müsste Vettel bei Aston Martin wackeln, aber ich glaube, nicht mal dann würden sie ihn austauschen. McLaren mit Norris, das ist der junge Fahrer wie Zukunft. Ricciardo, gut, hinter denen könnte man ein Fragezeichen setzen, aber ist ein Ricciardo schlechter als ein Hülkenberg?
Das ist die Frage.
Weiß ich nicht. Also, ja, bei Renault, dass er da nochmal zurückgeht, Alonso, Ocon, klar, also hinter Ocon würde ich, glaube ich, das größte Fragezeichen machen für die Zukunft, aber da muss auch ein Renault, hinter deren Formel-1-Engagement ja immer noch ein Fragezeichen steckt, also für die Zukunft, warum sollten die dann auf einen alternden Fahrer setzen oder zwei alternde Fahrer, damit Alonso und Hülkenberg, glaube ich nicht. Also, und du hast ja schon gesagt, Ferrari, da guckt man eher auf die Namen Mazepin und Schumacher. Bei Mercedes guckt man auf Russell, vielleicht nicht unbedingt auf Latifi, aber klar auch dahin. Und bei Red Bull, da ist, also, nee. Also Hülkenberg, die werde ich nicht vergessen, aber das glaube ich nicht. Magnussen, Grosjean, Kwiat, Albon. Also Albon soll noch Reservefahrer sein. Wir wissen aber seit diesem Jahr, wie viel einem der Titel Reservefahrer bringt. Ja. Nichts außer ein nettes Grundgehalt und man darf alle paar Wochen durch die Welt fliegen.
Ja.
Kwiat.
Ja, das ist, ich finde es schon fast ein bisschen schade, weil er dieses Jahr eine gute Leistung gezeigt hat.
Ja, das finde ich
also,
auch.
Also, Kwiat war halt...
Mr. Torpedo.
Der Torpedo, genau. Kwiat hat halt dieses Problem, dass er nicht konstant ist, ne? Das ist so sein Grundproblem. Das war sein Problem damals schon, als er zu Red Bull gegangen ist. Er war ja quasi der Erste, der sofort wieder rausgeflogen ist. Danach kam Pierre Gasly, dann Alex Albon. Also das ist von diesem Trio quasi der Erste, den man wieder zurückgestuft hat. Ja, mei. Ich weine dem jetzt nicht groß hinterher, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so der Daniel Kwiat-Fan. Was ich schön finde, ist, er sehr emotional, weil er hat dieses Jahr auch gezeigt, dass er es kann. Dafür ist es ein bisschen schade. Aber man muss natürlich auch in der Jugendschmiede von Red Bull sich überlegen, irgendwie, jetzt habe ich da drei junge Fahrer. Alle drei habe ich mal in Red Bull gesetzt. Es hat dreimal nicht funktioniert. Da muss ich aussortieren. Da muss ich anfangen, Platz zu machen für eine neue junge Generation, die dann vielleicht besser auch auf den Red Bull auf dem Red Bull funktioniert am Ende des Tages. Ich glaube deswegen, ich werde mich jetzt nicht mega groß, glaube ich, an ihn erinnern, aber ich sag mal so an Albon noch weniger.
Ja, bei Albon bin ich halt gespannt, ob er nochmal eine Chance bekommt, weil eigentlich, wir hatten sie ja in der Vergangenheit mal mit Pierre Gasly im Red Bull gesehen, das ist schon schwierig, wir haben es bei Kwiat gesehen, Red Bull ist schwierig, die wurden ja degradiert. Albon ist ja deklassiert. Mhm. Also das ist ja wirklich die schlimmste Abstufung, die du haben kannst, in denen du halt gar nicht fährst. Da hatten halt Gasly und Kwiat ja noch ja fast Glück gehabt, ja, kann man sagen. Ja. Und da würde ich gerne mal in die Köpfe gucken von einem Christian Horner.
Marco ist da auch ja auch sehr, eine, sehr, genau, sehr, sehr intensiv da
drin. So, also glauben die an noch eine Zukunft für Alexander Albon oder nicht? Und man hat so ein bisschen das Gefühl von der Art und Weise, ich muss auch sagen, der Stil von beiden hat mir dieses Jahr nicht gefallen, wie sie mit Albon umgegangen sind. Ich habe auch das Gefühl, so in der Art und Weise, wie sie halt kommunizieren, dass Albon eigentlich durch ist.
Ja,
ich glaube, wir werden nicht mehr sehen.
Was ich so ein bisschen schade finde, ist, man hat dann, eigentlich wusste man, das funktioniert nicht. Und trotzdem hat man gesagt, der Junge muss seine Chance haben und es dauert jetzt noch ein bisschen, wir werden die nächsten paar Rennen entscheiden und sowas. Sind wir ehrlich, wir wussten schon vor 5, 6 Rennen, dass das nichts mehr wird. Und das wusste auch bei Red Bull jeder. Nur man wollte jetzt eben nicht wieder wie im letzten Jahr in der Saison irgendwie dann da anfangen zu wechseln, da irgendwelchen unangenehmen Medienfragen, glaube ich, da irgendwie dem standhalten. Und dann hat man gesagt, komm, dieser ist sowieso so chaotisch mit Corona und allem drum und dran, lass den Jungen jetzt zu Ende fahren und dann koordinieren wir uns fürs nächste Jahr neu. Ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergedanke.
Ja.
Vor allem, weil
bleiben
man ja jetzt
Magnussen
Perez einen Fahrer hat, der ja gar nicht frei gewesen wäre. Also, Ja. Ich glaube, sich anzugucken, ja. Wer ist denn, wer schwimmt denn dann rum, wer ist auf dem Markt, wen können wir uns holen? Das war so ein bisschen die Taktik. Und deswegen hat man vielleicht auch gar nicht gesagt, dass man irgendwie auf der Fahrersuche ist. Das war quasi so eine Art, so ein unausgesprochenes Geheimnis, ne?
Ja, ja. So, bleiben noch Magnus und Grosjean. Ich mach's, glaube ich, bei Magnus mal kurz. Wenn der Name so in 4-5 Jahren fällt, wird man denken so, ja, da war doch was. Wo war denn der nochmal? War der Virgin oder war der Lotus? nee, der war Haas. Ich glaube,
ja.
Keine Ahnung. Sag mal kurz, was
nee, glaubst du, man also wird sich an Magnus erinnern? Leider, das ist so ein bisschen in mein, also ich fand den immer unsympathisch. Also,
ja, ich auch.
Weil der immer so ein bisschen, ich meine, er hat, das ist auch im Fahrerfeld der unbeliebteste Fahrer überhaupt, weil der, also kaum jemand, der so aggressiv und sturköpfig fährt wie er. Über den regen sich, haben sich alle aufgeregt irgendwie zwischendurch mal über Funk. So Magnussen macht einfach drauf geschissen, nach mir die Sintflut. Ja, und irgendwie, da habe ich nie irgendwie eine Emotion, der war nicht lustig, der war nicht, ich weiß nicht, der war irgendwie so, der war nicht mal, selbst Kimi, ich meine, Kimi ist eiskalt, aber halt cool. Weißt du, wie ich meine? So cool kalt. Und witzig dementsprechend dann wieder, ja? So, weil ihn halt gewisse Sachen einfach nicht jucken. Aber Magnussen ist so ein, weiß ich nicht. Also mit dem hätte ich nicht mal Bock, Kaffee trinken zu gehen. So, und sonst würde ich mit fast jedem Fahrer mal gerne einen Kaffee trinken, muss ich gestehen. ja, deswegen Magnussen bleibt mir jetzt auch nicht groß im Kopf. Grosjean dagegen, du hast ihn gerade schon genannt. Ich meine, Grosjean ist, der war ja auch in Anführungsstrichen so ein Torpedo, jetzt unabhängig mal von dem Unfall, den wir hatten, aber der hat viele Jahre über schon diese Hochs und Tiefs gehabt. Der war, glaube ich, der war so ein richtiger Achterbahnfahrer, der auf der einen Seite wirklich gute Rennen absolviert hat, und dann gab es immer mal wieder hier und da einen Unfall, wo du dir dachtest, kann doch nicht sein, wie kann sowas passieren? Auf der anderen Seite muss man sagen, dieser Unfall jetzt zum Abschluss quasi, ein letztes Rennen, das er gefahren hat in Bahrain, das war natürlich, dass er da so ausgestiegen ist aus dieser Feuerhölle, das war ja wie aus einem Marvel-Action-Comic. Also, wirklich, also das sah ja so heftig aus. Ich saß ja vorm Fernsehen, mir ist die Spucke weggeblieben. Ich dachte mir, um Gottes Willen, bitte, bitte, wer ist das? Und hoffentlich kommt er da raus. Also wir waren ja alle wie gefesselt vorm Fernsehen, als wir das gesehen haben. Und dass der dann so leicht verletzt zum Glück da aussteigen konnte und wirklich das so gut weggesteckt hat, toi, toi, toi. Also ich, großer Typ, super. Und allein deshalb bleibt er einem natürlich in Erinnerung irgendwie, ne? Weil man diese Bilder ja, also, die kriegst du ja nicht aus dem Kopf.
Ich würde Grosjean ungern nur auf diesen Unfall reduzieren.
Nee, deswegen habe ich ja vorweggenommen, dass er
genau,
nee. diese Aufs und Ups, weißt du, dieses extreme Super-Performance hinzu, um Gottes Willen, was hast du da gemacht? Das war kaum.
Und da passt ja rein, was Keper Sports uns bei Instagram geschrieben hat. Nämlich auf die These, viele Fahrer gehen zur Saison, an sie erinnern wird sich keiner. Da schreibt er, das gehört seit Jahren zur Formel 1 dazu. Bin ich komplett bei dir. Guido Vanegard. Romain Grosjean würde ich hier aber rausnehmen. Er war über Jahre dabei, hat immer wieder Achtungserfolge feiern können und war menschlich eine absolute Bereicherung für die Serie. Ich persönlich hätte ihn mir gut als Kollegen und Partner für Mick Schumacher im Haas vorstellen können. Und da musste ich auch nochmal dann, zu Wikipedia zurück, weil ich hatte ganz, ganz tief in meinem Hinterstübchen auch die Erinnerung, ich hatte den mal als Talent irgendwie abgestempelt. Was war denn eigentlich Grosjean? Man musste nochmal in die Vergangenheit gucken, und das war wirklich so. Er kam 2009 in die Formel 1, fuhr aber nur 7 Rennen für Renault, dann war 2 Jahre Ruhe, und seit 2012 ist er unterbrochener Formel 1 und am Anfang gestartet für Lotus. Wir erinnern uns damals noch an der Seite von unter anderem dann Kimi Räikkönen, und wurde in seiner ersten richtig ganzen Formel 1 Saison im Lotus einmal Zweiter, zweimal Dritter, am Ende WM Platz 8. Und in seiner zweiten richtigen Formel-1-Saison wurde er einmal Zweiter und sogar 5-mal Dritter. Am Ende WM Platz 7. Der hat da irgendwie als junger Hüpfer gezeigt, hey, mit so einem guten Auto wie mit dem Lotus, und das war ja damals ein klasse Auto, da geht was. Ich meine, 5-mal Dritter, das in einer Saison.
Ja.
Da ist dieses Jahr, mit nur dieser Statistik, wäre dieses Jahr viertbester Fahrer geworden hinter Max Verstappen. Weil so oft fuhr sonst keiner aufs Podium. Und der hatte halt wirklich ganz, ganz früher so das Potenzial, und auch als Franzose, so eine große Sportnation, auch wieder eine europäische Nation, da war was, und ich bin da auf jeden Fall bei Keper Sports. glaube, Grosjean wird in Erinnerung bleiben und genauso wie du es gesagt hast, nicht nur wegen des Unfalls, aber auch zusätzlich noch.
Ja, das ist eben das. Also diese, wie du es gerade gesagt hast, also diese Erfolge, die er auch am Anfang hatte. Ja, und das ist irgendwie so ein Name, den hat, das ist auch halt auch jemand, der lange dabei war, ne? Das ist halt auch nochmal so ein Punkt. Also wenn du so einen Namen natürlich nicht nur zwei, drei Saisons hörst, sondern wirklich irgendwie über wirklich lange Jahre, manchmal über eine Dekade, dann, klar, dann verbindest du die natürlich auch mit der Formel 1, unabhängig jetzt mal
von. Und darf ich mal sagen, dass ich den Namen cool finde?
Romain
Ganz
Grosjean?
Ehrlich, ich fand den Namen schon immer, dieses Romain Grosjean, da muss ich immer, da habe ich immer sofort diese, dieses Instrumental von A Laurent Danse im Kopf. So dieses,
ja.
Romain Grosjean, Romain Grosjean. Deshalb, also,
ja,
wir, sagen wir mal so, vielleicht bleibt er uns ja im Herzen erhalten. Kommen wir, bevor wir gleich unsere großen Jahresabschluss-Awards haben, kommen wir zur letzten These.
Monza. Monza, Bahrain, Silverstone. Die Saison hatte viele beste Rennen.
Ja, wir unterhalten uns ja immer am Saisonende, ja. So was war das beste Rennen?
Ja.
Es ist dieses Jahr wirklich schwer und das zeigt, dass wir in diesem schwierigen Corona-Jahr wirklich eigentlich eine fantastische Saison hatten.
Richtig. Weil wir dieses Jahr tatsächlich uns nicht einig sein können, glaube ich fast. Oder nicht nur ein Rennen rauspicken können. Wobei, ich hätte schon eins, aber ja, obwohl. Ja, also es ist tatsächlich, man muss schon überlegen. Und ihr habt auch überlegt und bei euch gab es auch dann mehrere. Zum Beispiel Marie 0506 hat geschrieben, ich würde sagen Monza, Sascia, Türkei, Mugello und Österreich waren die besten Rennen. Ich würde sogar sagen, dass auch fast alle anderen gut waren, bis eben auf Spa, Spanien und Abu Dhabi. Und da hat sie ein Stück weit, muss ich ihr beipflichten, dass wir eben viele kuriose, verrückte, tolle Rennen haben. Ich glaube, das hing auch so ein bisschen mit Corona zusammen, dass wir zum einen Strecken hatten, die wir ewig nicht mehr hatten, so Traditionsstrecken wie Mugello. Schön einfach da wieder gefahren zu sein, ja?
Ja,
dann,
das war toll.
Dass wir, dass die Teams nicht so viel testen konnten, ja? Dass man eben recht blind dann in Richtung Qualifying gehen musste, weil man eben nur mal einen Test hatte oder eben also Training, das erste Training am Tag davor weg hatte. So, und das hat natürlich einfach viel, viel Spaß gemacht, ja. Und klar, und dann so Strecken wie Abu Dhabi, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr groß drauf eingehen. Da haben wir letzte Woche beim letzten Rennen sind wir drauf eingegangen, das ist halt eine Strecke, wie die es jedes Jahr fahrt. Also da passiert halt einfach nichts und so what.
Ja, so wie Spanien.
Lass uns fokussieren auf also, die guten Rennen. Was war denn dein Highlight? Oder würdest du sagen, das ist für dich das Highlight, das waren die ein, zwei besten Rennen, wenn du mal ein oder zwei rauspicken müsstest?
Also was mir halt krass in Erinnerung geblieben ist, ist das Silverstone-Rennen mit der letzten Runde von Lewis Hamilton mit dem Platten.
Ja.
Das ist aber, da hat auch ein User geschrieben, das war aber im Endeffekt nur die letzte Runde, die spannend war und da hatte er recht. Und zurückblickend muss ich sagen, fand ich eigentlich Monza.
Mhm.
Auch mit dieser Möglichkeit beim letzten Restart, dass irgendwie drei Mittelfeldfahrer gewinnen konnten. Das war irgendwie, ich glaube, es war Stroll, es war Perez und am Ende wurde es Gasly. Das waren einfach die letzten 10 Runden, die waren so geil. Auch dazwischen, dieses Kuddelmuddel fand ich super. Aber es waren halt wirklich so viele Rennen. Ja. Ich vermute mal bei dir, darf ich bei dir raten?
Ja.
Du sagst doch bestimmt Bahrain 2, also Sascha. Das war doch bestimmt, war das deins?
Ja, das war tatsächlich meins.
Ja, echt?
Ja, ich fand einfach dieses, da erinnere ich mich, das Bahrain 2, das war das Rennen, das quasi nach dem großen Romain Grosjean-Unfall gewesen ist, wo Pierre Gasly Hamilton aufgrund seiner Corona-Erkrankung ersetzt, nicht Pierre Gasly, um Gottes Willen, George Russell Hamilton aufgrund seiner Corona-Erkrankung ersetzt hat, Bottas da komplett deklassiert hatte und dann dieser Fehler war, weißt du, ich dachte mir so, geil, so ein George Russell sitzt da das erste Mal in diesem Auto, gewinnt das Ding, ich war so on fire und hab da mitgefiebert, dann kommt Mercedes mit diesem Doppelstopp und versemmelt's und vertauscht die Reifen und am Ende gewinnt Sergio Perez und alle denken, what the fuck is going on here? Also, ja, das war für mich das Highlight. Das war, also Monza war auch geil, würde ich auf Platz 2 stellen, aber Bahrain 2, ey, crazy, ne? Mein Favorite, ja.
Das hat aber nicht unbedingt immer was damit zu tun, das zeigt ja eigentlich Bahrain 2, dass es nicht nur darum geht, die Rennen sind spannend, wo man nicht einen Mercedes gewinnt. Das Besondere bei Bahrain war, dadurch, dass Hamilton ersetzt wurde, man hatte für so viele auf einmal irgendwie Emotionen. Man war erst irgendwie so pro George Russell, dann war immer irgendwie so pro Perez. Das war halt ein tolles Rennen. Mhm. Und bei Monza war es ja ähnlich. Da war ja das Problem, da ist ja Hamilton in die Box gefahren, obwohl, ich glaube, ein Haas stand da in der Auslaufzone vor der Box. Die Box war gesperrt. Hamilton kommt da rein, muss dann nach hinten und nochmal irgendwie ein Safety Car hier und da. Und aber es war einfach eine geile Saison. Und wenn wir wirklich am Ende 2, 3 schwache Rennen hatten, okay, da hatten wir Saisons, die waren, also es liegen zwar mittlerweile schon ein paar Jahre dazwischen, aber die waren schlimmer. Das fand ich wirklich geil. Und ich möchte noch mal hier Chris Ick, der hat uns bei Instagram geschrieben, die Saison hatte beide sehr spannende und geniale Rennen, aber auch extrem langweilige, siehe Spanien, Ungarn, Abu Dhabi. Ja, ich glaube, Spanien, Abu Dhabi, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt. Ungarn, das war 2019 spannend, weil Hamilton da auf einmal am Ende diese Aufholjagd gestartet hat. Ansonsten dieses Jahr schwach, da bin ich dabei. Aber wir hatten so viele rote Flaggen wie dieses Jahr, hatten wir lange nicht mehr. Da war irgendwo ein Grammatikstolperer dabei. Das war auch mal interessant und das stimmt.
Ja.
Ich erinnere mich auch an viele Safety Cars, viele besondere Situationen. Es war gefühlt, viele Fahrer hatten auf einmal Werkzeuge, die sie vorher nicht hatten. Allein diese drei Teams, McLaren, Racing Point und Renault.
Ja.
Und die sind halt mehr ins Limit gegangen, habe ich das Gefühl.
Ja, und sie lagen halt auch enger beieinander. Ich glaube, also das ist genau der Punkt. Also wenn du einfach enger beieinander bist, wenn du mehr Kämpfe hast, dann passiert eben auch mehr. Und dann haben wir, muss ich aber auch sagen, ich finde, es ist auch viel mehr in der Box schiefgegangen.
Ja,
also ich finde in der
viel
Box
mehr Strategiefehler.
Viel
ja.
mehr Strategiefehler, dass irgendwelche Dinger geklemmt haben, irgendwelche Dings hier, Schrauber.
Schlagschrauber.
Schlagschrauber, genau, danke. Schlagschrauber geklemmt haben, dass man irgendwie dann sowas wie die falschen Reifen verpennt hier und da. Also ja, also ich muss sagen, es ist dieses Jahr einfach wahnsinnig viel passiert. Es wirkte alles so ein bisschen unvorbereiteter, aber das war schön. Weißt du, was ich meine? Es war nicht so Roboter-like, nicht so vorherbestimmt,
ja.
nicht so perfekt, es war wieder menschlich. Und das hat mir unglaublich gut gefallen an diesen Rennen.
Ja. Da wurden Boxenmitglieder angefahren, da wurden halt Fehler gemacht, da wurde gecrashed, es wurde genörgelt. Ich habe auch das Gefühl, es wurde noch nie so viel genörgelt wie dieses Jahr. Also da war ja wirklich jeder am Nörgeln. Ein Vettel war emotional, ein Leclerc war emotional, in Max Verstappen war emotional. Lewis Hamilton war das Typische wie immer. My tires are gone.
Ja, ja.
Bono, my tires are gone. I believe I can only race these tires for the next 5 races. They're gone. Also, nee, es war sehr emotional, es war schön.
Ja.
So, Flo, und jetzt wird es auch für uns emotional.
Oh, die Awards.
Kannst du das mal ein bisschen leidenschaftlicher anmoderieren?
Okay, warte, die Awards. Gib mir Zeit.
Die Awards.
Besser?
Ja, wir haben besondere Jahresabschluss-Awards. Wir haben jetzt leider keinen professionellen Sprecher, der das einspricht. Ich würde einfach mal sagen, mit genau der Stimme, wie du es gerade gesagt hast, leitest du einfach unsere Jahresabschlussrubriken ein.
Der
und
Fahrer.
Und würde mal sagen, leg mal los, Flo.
Der Fahrer des fuck it. Der Fahrer oh, wow. des Jahres. um Gottes Willen.
ja, der Fahrer des Jahres.
Ja. Wie siehst du es?
Also, ganz ehrlich, es kann für mich nur einen geben, das ist Sergio Perez, der wirklich einfach so ein bisschen Phönix aus der Asche mäßig, man hatte ihn als ewiges Talent irgendwie schon in der Schublade, aber das war noch wieder ruhiger geworden und der hat dieses Jahr einfach so viel aus dem Auto rausgeholt, der hat sich seinen Platz in einem Top-Team einfach auch mal erarbeitet und ich glaube, er kann vom Glück sprechen, dass er nicht Anfang des Jahres von Ferrari angesprochen wurde, sondern bis Ende zittern musste, weil jetzt sitzt er nämlich nächstes Jahr in einem Red Bull und zum Glück nicht in einem Ferrari. Aber wirklich, tolle Leistung in einem tollen Team. Schade, die Farbe Rosa ist weg, aber ich werde sie lange mit Sergio Perez verbinden, deshalb für mich, also ganz klar Fahrer des Jahres.
Bei ja, gebe ich dir recht und zwar knapp vor Max Verstappen, muss ich gestehen, weil ich finde, was Max Verstappen, ich finde, dass Max Verstappen einfach eine unglaublich fahrerisch recht konstante Saison hatte. Der Einzige war, der irgendwie die Mercedes in Schach halten konnte. Und deswegen finde ich, dass Max Verstappen da schon auch sehr nah dran ist. Ne? Aber Sergio Perez hat für mich auf der emotionalen Seite einfach noch mehr gewonnen. Und deswegen, pflichte ich dir dabei und sage Fahrer des Jahres Sergio Perez.
So, dann würde ich sagen, die nächste Rubrik, Herr Wolske.
Team des Jahres. Da,
ich glaube, du bist der Einzige, der darüber lacht. Ich denke nur so.
Ja, ich muss mich vor mir selber fremdschämen.
Los, leg vor, was ist dein Team des Jahres gewesen?
Mein Team des Jahres war McLaren, muss ich sagen, weil ich nie erwartet hätte, dass sie Best of the Rest werden, dass sie quasi Platz 3 machen. Ich hätte Racing Point viel, viel stärker eingeschätzt, konstanter irgendwie. Und deswegen, ja, wir haben das, glaube ich, eigentlich vorhin schon ganz gut analysiert. Das ist einfach cool zu sehen, wie so ein Traditionsteam irgendwie den Aufschwung hinkriegt, wie es funktioniert. Wenn ich mir an das Drama damals mit Fernando Alonso noch denke und den Honda-Motoren ganz am Anfang, wo nichts funktioniert hat und Chaos über mehrere Saisons und dieses Durchhaltevermögen, diese Power, die da reingesteckt wurde. Jetzt haben sie es geschafft, Team des Jahres. Für mich McLaren.
Ich kann so viel vorwegnehmen, bei mir ist es auch McLaren, aber ich habe wirklich lange überlegt, ihnen Racing Point zu geben. Jetzt ist natürlich moralisch immer schwierig, so, oh, das war ja eine Copycat. Naja, aber sie haben ja bis auf jetzt irgendwie diese Bremsbelüftung, die natürlich kritisch ist. Und natürlich ist viele Fragezeichen dahinter, aber sie haben ja jetzt im Nachhinein nichts gemacht, was verboten wurde. Und da muss man ganz klar sagen, sie haben nichts Falsches gemacht. Sie haben eigentlich das Maximum aus den Möglichkeiten rausgeholt. Und ich finde es toll, wie dieses Team sich entwickelt hat, vor allem, weil da Vettel nächstes Jahr fährt. Aber McLaren mit all den positiven Zeichen, die du schon erwähnt hast, die wir vorhin schon besprochen haben, hat es einmal verdient, Team des Jahres. Auch die Mercedes-Jungs, die hätten es auch verdient, sich auch wieder sowas mit DRS, sowas Neues auszudenken, wieder so konstant tolle Leistung zu bringen. Also die hätten wahrscheinlich, wenn Bottas ein bisschen besser in Form gewesen wäre, hätten die wahrscheinlich mit 500 Punkten Vorsprung die Konstrukteursmeisterschaft gewonnen. Aber McLaren hat es einfach am meisten verdient.
Cockpit-Klaus des Jahres. Ja, Basti.
Oh, wo war denn jetzt deine sonore Stimme hin?
Cockpit-Klaus des Jahres.
Ach ja, alles klar. Da ist er, der Cockpit-Klaus des Jahres. Natürlich können wir nicht einfach so die letzte Folge des Jahres beenden, ohne einen Cockpit-Klaus zu küren.
Ja, jetzt hau raus. Was schwebt dir vor?
Wir hatten dieses Jahr, ich glaube nominell, ich habe vorhin mal kurz in die Liste geguckt, ich habe es aber leider nicht runtergeschrieben. Ich glaube, am häufigsten hat ihn sogar dieses Jahr Sebastian Vettel gewonnen. Er war halt sehr verhaltensauffällig. Aber es gab halt auch diesen Einfahrer bei Red Bull, Pierre Gasly. Der ist mein Cockpit-Klaus des Jahres geworden, einfach nur weil, klar, äußere Einflüsse, dass man ihm kein Vertrauen gegeben hat, okay. Aber der war einfach, der gehört nicht in ein Top-Team. Also was der abgeliefert hat, sorry, ich war am Ende sauer auf ihn. Da spricht auch wirklich meine Emotion als Formel-1-Fan dadurch. Ich war sauer, weil er da so wenig draus genutzt hat. So viele talentierte Fahrer warten darauf, so ein Cockpit zu bekommen. Bin froh, dass da jetzt nächstes Jahr einer ist. Ganz ehrlich, das geht nicht. Und Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit Pierre Gasly, ne?
Ja, ich frage mich eigentlich, weil der war doch gar nicht so schlecht. Und ich überlege sowas. Oh mein Gott,
Alexander Albon. Alter, nein, was mache ich denn? Ich mache hier gerade den Gasly so grade, fertig.
Lass ihn mal reden und mal hören, wann jetzt die Beispiele kommen, wie schlecht er war. Weil Pierre Gasly war eigentlich verdammt gut.
Ja, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Ich rede von Alexander Albon. Ja. Mein Gott, ey, so ein Jahr macht mich auch kaputt. Alexander Albon, tut mir leid. Du hättest mich auch irgendwann mal korrigieren müssen, als ich gesagt habe, der fährt in einem Red Bull.
Ich finde es toll, ich finde es gut.
Es ist, nein, also, okay, dann will ich nicht mehr lange drüber reden. Alexander Albon ist mein Cockpit-Klaus des Jahres.
Ja, da komme ich eigentlich fast nicht vorbei, ne, an Alex Albon. Also Albon ist natürlich ein bisschen schwierig gewesen dieses Jahr, wobei ich sagen muss, dass die Fallhöhe bei den Aktionen, die so gebracht wurden, ne, also Alex Albon war einfach nur ein schlechter Fahrer. Aber ich finde, an Charles Leclerc, der ein super Fahrer ist, aber Schnitzer gebracht hat, mit, weißt du, wie er manchmal einfach dann vorne die Autos geschnitten hat in Kurven, auch das Theater mit Sebastian Vettel da immer, der hat es geschafft, sich Stück für Stück ein bisschen unbeliebt zu machen und Aktionen gebracht, die nicht hätten sein müssen, also irgendwie knapp vor einem Einscheren, der hat Unfälle im Team riskiert, das waren alles so Sachen, das ist sehr, 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 sehr Ego und das ist, weißt du, was das ist? Das ist so ein bisschen Max Verstappen vor 2-3 Jahren. So war das, finde ich. So noch so ein bisschen, weißt du, ich finde, er wollte einfach ein bisschen zu viel manchmal und hat einfach Dinge gebracht, die ich nicht so cool fand. Aber ja, für so einen richtigen Cockpit, das ist halt schwierig. Alex Albon ist halt einfach nur mal sauschlecht. Also,
er war halt der Klausi.
Ich wollte einfach nur noch einen anderen Fahrer mit ins Spiel bringen, ja, aber lass uns den Klausi Albon mal abhaken, ja.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Beim nächsten Thema, da werden wir, glaube ich, ein bisschen zu diskutieren haben, an wen wir am Ende das geben. Ich habe einen Favoriten, ich bin auf deinen gespannt, aber erstmal, Flo, bitte die Rubrik.
Das Rennen des Jahres.
Achso, ich hatte in meiner Liste das Kapperl zuerst. Okay, das Rennen des Jahres.
Eieieiei.
Wir hatten ja unsere persönlichen
Favoriten
schon.
Können wir eigentlich fast auslassen. Bahrain 2 war es bei mir und bei dir Monza, oder?
Ja, wir müssen uns auf eins einigen. Er kommt, Bahrain gewinnt, oder?
Ja, na klar.
Ist Bahrain unser Rennen des Jahres? Komm.
Bahrain. Lass uns Bahrain 2 nehmen. Dann habe ich auch mal gewonnen. Hier.
Okay, jetzt aber. Jetzt bitte.
Okay, das Kapperl des Jahres. Das Kapperl. Ja, was soll ich sagen? Also, wenn man es dem besten und erfolgreichsten Fahrer geben sollte, dann ziehe ich es natürlich vor Lewis Hamilton, siebenfacher Weltmeister, gleichgezogen mit Michael Schumacher. Da kommt man im Grunde genommen allein schon von den Zahlen und von der Statistik her eigentlich nicht dran vorbei.
Nee, absolut. Also, ich finde es immer noch beeindruckend, was da die FIA, Liberty Media, was die Leute da im Hintergrund geackert haben, dass diese Saison stattfindet. Ja. Und vor allem auch noch in welcher Range, ich meine 17 Rennen, es hätte uns irgendeiner im April gesagt, komm, wir machen nur 10, hätten wir uns gefreut,
ja, ja.
Aber 17, Wahnsinn, was sie ja geleistet haben, aber nichts ist so wahnsinnig wie ein siebenfacher Weltmeister. Das ist unglaublich, welche Dominanz, welche Qualität Lewis Hamilton da wirklich da in die Waagschale wirft. Ich kann mir einfach keine Metaphern, ich bin so ein Trottel. Aber ich finde auch interessant, wie er sich als Mensch wirklich gewandelt hat. Und heute, wir nehmen jetzt eine Woche vor Weihnachten auf, kam ja auch die Info raus, dass Sebastian Vettel von Lewis Hamilton angerufen wurde, nachdem bekannt wurde, dass Ferrari nicht mit ihm verlängert. Und Hamilton hat zu ihm gesagt, bleib dabei, bleib in der Formel 1, geh nicht, wirf nicht das Handtuch. Und das zeigt einmal, der hat sich menschlich so gewandelt.
Ja, von diesem Party-Sau zu diesem einfühlsamen Menschen, der was bewegen will, ja auch in dieser
Black Lives Matters.
Genau, Black Lives Matters Bewegung, genau. Wahnsinnig aktiv ist, also der tut eben jetzt auch sehr, sehr viel für die Gesellschaft und ist einfach ein toller Kerl geworden. Bisschen Mimose.
Und ich muss mal
bisschen
wirklich...
Mimose ist er schon.
Bisschen Mimose ist immer noch, ne, Toto Madaya ist er gone, aber ich muss wirklich sagen, ich kenne ja die viele Kritik, die Lewis Hamilton abbekommt. Ich bin schon lange Fanboy, aber ich kann die Kritik einsehen, muss aber trotzdem sagen, noch nie war ein Lewis Hamilton so sympathisch bei einem WM-Sieg, auch nicht damals, als er noch so jung war, noch nie war er so sympathisch bei einem WM-Sieg wie dieses Jahr.
Ja.
Und das finde ich schon beeindruckend, dass er sich da auch menschlich immer noch steigert, finde ich super. So,
dann,
mein Lieber.
Der Moment des Jahres. Der Moment des Jahres, ich glaube, das ist auch so eine Sache, also...
Da gibt es keine zwei Meinungen. Das war einfach...
Unfall. Das war Romain Grosjeans Unfall, das war... Also ich, selten, dass mir das Herz so in die Hose gerutscht ist wie in diesem Moment, selten, dass ich so gefesselt vorm Fernseher saß, diese Sekunden, bis der da ausgestiegen ist und du hast ja, also wenn du das live gesehen hast, ihr habt ja auch, wahrscheinlich der Großteil von euch hat das Ding live gesehen, diesen Unfall, wie er da raus über die Leitplanke gesprungen ist, diese verbrannten Finger in der Luft, also das sind ja Sachen, die eigentlich meine Eltern noch so, also oder mein Vater, wenn der früher Formel 1 geboren ist, diese Niki Lauda-Ära, ja, wo dann sowas passiert ist einfach, was dann sehr, sehr schlimm ausgegangen ist. Solche Bilder haben die ja regelmäßig gesehen. Das sind wir ja gar nicht mehr gewohnt. Und das war einfach ein krasser Moment und deswegen also nochmal dreimal auf Holz klopfen hier, toi, 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 dass ihm da nichts passiert ist und dass er da einfach so cool noch, sag ich mal, mit leichten Verletzungen davon gekommen ist.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Krasser Moment.
Und zu guter Letzt, der Fernando Alonso Gedächtnis Award.
Es ist der beliebteste Award. Alle Fahrer wollen ihn haben. Und auch wirklich viele Leute bei Instagram, das ist ungelogen, die schreiben das immer wieder, dass XY den Fernando Alonso Gedächtnis Award verdient hätte. Das ist halt ein Award für jemand, der war verhaltensauffällig. Der war aber auch, der hat sich einfach eingebrannt. Ich meine, Fernando Alonso damals, diese Sonnenliege, wie er da sitzt oder als er den McLaren da in Kanada, als der dann einfach austrudelt und er geht einfach in die Zuschauermenge und ihm ist das alles wurscht. Er ist einfach ein Sinnbild für coole Socke.
Ja.
Und besonders. Und deshalb müssen wir ihm auch einer besonderen Person geben und da haben wir uns vorher schon abgestimmt.
Ja.
Hoffe ich jedenfalls, dass du es noch im Kopf hast.
Ich hoffe, du redest jetzt auch von Romain Grosjean.
Ich rede von Romain Grosjean.
Ja.
Es ist einfach eine besondere Type. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass er in Erinnerung bleiben wird. Auf verschiedenen Ebenen, auch durch diese Saison. Und irgendwie, finde ich, hat er diesen Award einfach verdient. Irgendwie so wenigstens einen Preis, den er noch abräumt.
Ja. Gebe ich dir recht, absolut. Also das ist, ja, eigentlich tut es mir jetzt fast schon leid, dass er eben nicht dabei bleibt, sondern geht und ich denke, wir werden noch von ihm hören. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn in der Formel E, vielleicht sehen wir ihn im Rallye-Fahrzeug. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da noch was kommt. Und jetzt, lieber Basti, zu guter Letzt, zum Abschluss, kommen wir zu einem Punkt, in dem du dieses Jahr vollkommen versagt hast. Ich übrigens auch, aber noch nicht ganz so schlimm, glaube ich. Kommen wir zu Fantasy. 579 Leute haben mitgemacht, abzüglich uns zwei jetzt 577 quasi. Danke dafür, Leute, dickes Danke. Also krass, wie viele Leute da war, die Konkurrenz war hart. Also wir hätten es nicht so promoten sollen, weil deswegen sind wir jetzt so schlecht. Ja, es waren einfach zu viele Leute. Danke dafür, dass ihr da mitgemacht habt. Besondere Ehre wert hier zu teilen. Toll. Also zum einen müssen wir erstmal gucken, wo wir hinten liegen. Ich liege auf Platz 200, warte mal eben, Platz 260. Und du, lieber Basti, liegst auf...
Oh Gott, ich weiß es nicht. Du erzählst es mir gerade das erste Mal. Oh, bitte keine 3.
Ja, ich muss mal eben Sebastian... 351. Ja, deutlich besser haben es gemacht. Auf Platz 3. Hier Trommelwirbel, Lea D. Auf Platz 2, Sifti L. Und auf Platz 1, David X. Mit wirklich 3.524 Punkten. Hut ab, Respekt dafür. Und bezüglich deines Gewinns, melde dich gerne bei uns auf Instagram, schreib uns. In diesem Sinne nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Wir werden natürlich nächstes Jahr wieder eine Fantasy-Liga gründen, geben euch natürlich frühzeitig Bescheid, wie ihr da wieder mitmachen könnt, schicken den Code auf Instagram. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch jetzt kurz bei dir bedanken, Basti. Danke für diese geile, besondere Saison. Also hat super, super Laune gemacht. Ich freue mich auf unsere erste Folge im neuen Jahr. Und was mir ganz wichtig ist, dass ihr gerne, wenn ihr wollt, uns auf Instagram folgt, weil da haben wir die einfachste Möglichkeit, euch Updates zu geben. Da können wir nämlich dann auch reinschreiben, wann unsere nächste Folge kommt, wenn wir es dann ganz genau wissen. Wir wollen das ein oder andere Special vielleicht in der Winterpause produzieren und damit ihr wisst, wann das kommt, folgt uns doch bitte auf Instagram. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Da könnt ihr auch immer schön kommentieren und mit uns diskutieren. Basti, an dich ein Kapperl des Jahres von mir. Vielen, vielen Dank für die geile Zeit und schön war's.
Ja, da kann ich gar nichts zufügen. Wir machen es seit 3,5 Jahren und es macht immer noch Spaß. Ich telefoniere immer noch gerne mit dir.
Schön.
Ich glaube, wir haben auch schon mehr Stunden miteinander telefoniert, als wir uns real gesehen haben. Weil mittlerweile sind es wirklich so viele Stunden, die wir schon gepodcastet haben. Es ist einfach geil, es macht immer noch Spaß.
Ich glaube, ich telefoniere mit dir mehr als mit meiner Freundin.
Ja gut, aber mit der wohnst du zusammen, warum sollst du auch anrufen? Ist auch wieder wahr. Ich telefoniere mit dir auch mehr als mit meiner Freundin.
Das ist eine Ehre.
Aber neben der wache ich jeden Morgen auf. Ich bin froh, dass ich nicht neben dir aufwache. Jetzt machst du es kaputt. So, also, sind der Formel 1 Fan Talk, der wird auch nächstes Jahr weiter fortgeführt. Deshalb tschüss, ciao, servus und bis bald.
Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.